Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, was hinter dem Begriff Leaky Gut genauer steckt. Wenn du erfahren möchtest, woraus deine Darmbarriere besteht und warum sie durchlässig werden kann. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist auch für dich, wenn dich interessiert, was du tun kannst, um Leaky Gut vorzubeugen bzw. wieder rückgängig zu machen.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Es gibt kaum einen Tag in meiner Praxis, an dem nicht ein verzweifelter Patient oder eine Patientin mit ihrem Stuhlbefund, mit ihrer Mikrobiomanalyse vor mir sitzt und sagt, bei mir wurde Leaky Gut diagnostiziert. Was soll ich jetzt tun? Kannst du oder können Sie mir weiterhelfen? Und auch auf Social Media oder in meinem Newsletter, meinem Mittwochsmail, bekomme ich immer wieder Nachrichten von verzweifelten Betroffenen mit einer Leaky Gut-Diagnose. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das sehr beunruhigend ist, weil wenn man Leaky Gut auf Deutsch übersetzt, bedeutet das nichts anderes als undichter Darm. Und das klingt natürlich mal ziemlich dramatisch. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, es ist an der Zeit, eigentlich höchste Zeit, endlich mal eine Bauchdetektivgeschichte zu diesem Thema aufzunehmen. Ja, also wie gesagt, Leaky Gut, undichter Darm, das klingt schon mal dramatisch, ist es aber nicht. Grundsätzlich muss man die Kirche im Dorf lassen. Ein Fakt ist, wäre dein Darm komplett dicht, könntest du viele Nährstoffe erst gar nicht aufnehmen. Der Darm oder der Dünndarm im Besonderen hat ja die Aufgabe, Nährstoffe, alle Nährstoffe, die du brauchen kannst, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Mikronährstoffe, ins Blut aufzunehmen, damit dein Körper mit diesen Nährstoffen dann arbeiten kann. Und das Zweite ist, dass Leaky Gut keine Krankheit an sich ist, sondern du das eher sehen kannst wie ein Symptom, eine Begleiterscheinung unter Anführungszeichen. Du kannst dir das so vorstellen, so ähnlich wie Fieber, wenn du einen grippalen Infekt hast. Ja? Fieber, Husten, Schnupfen, Halsweh, das ist alles, sind alles Symptome, die du bei einem grippalen Infekt hast. Das Problem oder der Grund für diese Beschwerden bei einer Erkältung zum Beispiel ist ein Virus meistens oder auch ein Bakterium bei einer Streptokokkenangina zum Beispiel, weswegen du dann die Beschwerden hast. Leaky Gut ist auch keine schulmedizinisch anerkannte Diagnose. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Aber das Phänomen ist real und auch wissenschaftlich belegbar. Schulmedizinisch ist auch ganz offiziell anerkannt, dass bei Erkrankungen wie Zöliakie oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, mikroskopische Colitis, dass da ebenfalls eine sogenannte erhöhte intestinale Permeabilität vorliegt, also eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhautzellen. Und diese Darmschleimhautzellen wiederum, die sind die vorletzte Schicht deiner Darmbarriere. Und da sind wir jetzt genau mitten im Thema. Denn Leaky Gut ist salopp gesagt ein Problem deiner Darmbarriere. Damit du jetzt aber verstehst, wie das Problem zustande kommt und was es genau ist, ist mir wichtig, dass du mal grundsätzlich verstehst, wie denn deine Darmbarriere eigentlich ausschaut und wie sie aufgebaut ist. Viele Leute glauben ja, dass die Darmbarriere einfach die Darmschleimhautzellen sind, also die Enterozytenzellen im Darm, die sozusagen den Darminhalt, das Darmlumen, wie man fachlich sagt, vom Blutkreislauf trennen. Aber die Darmbarriere ist viel mehr. Sie besteht aus 4 Schichten. Die erste Schicht, ich gehe jetzt vom Darminhalt, vom Darmlumen innen, rein Richtung Blutbahn. Ja? Und wenn man da jetzt reinschaut, dann ist die allererste, die äußerste Schicht dein Darmzoo, also das Mikrobiom. Ich sage immer gern Darmzoo dazu, weil es ist wirklich vergleichbar mit einem Zoo. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Bakterien, Archaeen, Viren und Pilze, die mit dir in Symbiose leben. Und vor allem diese guten Bakterien helfen zum Beispiel, schädliche Erreger fernzuhalten. Überhaupt machen sie einen Abstand zu der Darmschleimhaut, die dann später kommt. Sie unterstützen bei der Verdauung, sie bauen zum Beispiel gewisse Vitamine auf und machen sie überhaupt erst verfügbar. Sie produzieren Butyrat, das ist die Buttersäure, eines von diesen kurzkettigen Fettsäuren, die sozusagen ein Superfood unter Anführungszeichen für deine Darmschleimhautzellen sind. Also sie füttern und kümmern sich um deine Darmschleimhautzellen. Manche Bakterien, zum Beispiel Akkermansia oder Fecalibacterium prausnitzii, die bauen die Schleimschicht auf und die Schleimschicht, die ist schon die nächste Barriereschicht. Also das heißt zuerst das Mikrobiom, der Darmzoo, dann danach angrenzend die Schleimschicht. Und die kannst du dir vorstellen, die liegt wie ein Schutzfilm über deiner Darmwand, über deinen Darmschleimhautzellen und verhindert damit, dass Keime oder andere Substanzen direkt an deine Darmzellen gelangen können. Sie enthält auch Immunstoffe, wie zum Beispiel das sekretorische Immunglobulin A. Das ist ein Antikörper, ein wichtiger im Darmimmunsystem. Und auch antimikrobielle Peptide, das heißt Eiweißstoffe, die gegen verschiedene Eindringlinge, mikrobielle Eindringlinge, Bakterien, Viren, Pilze und so weiter wirken können. Interessant ist, dass der Dünndarm nur eine solche Schleimschicht hat und der Dickdarm 2. Das ist dann auch deswegen relevant, weil bei einer Dünndarmfehlbesiedelung, wo Bakterien, die eigentlich in den Dickdarm gehören, sich im Dünndarm ansiedeln, das natürlich dann ein massives Problem ist, weil durch diese Fehlbesiedelung es dann zu einem Ungleichgewicht im Darmzoo kommt und dadurch, dass die Schleimschicht dünner ist als im Dickdarm, der ja für eine bakterielle Besiedelung gemacht ist, kommt es dann eher zu Problemen und infolge von einer solchen SIBO, einer Dünndarmfehlbesiedelung, dann auch zum Beispiel eben zum Leaky Gut. Die dritte Barriereschicht sind deine Darmschleimhautzellen, die Enterozytenzellen. Die Aufgabe dieser Darmschleimhautzellen ist jetzt, deine Nährstoffe, die du brauchen kannst aus deinem Speisebrei, ins Blut zu bringen, damit du damit arbeiten kannst oder deinem Körper besser gesagt, ja. Und eben diese Nährstoffaufnahme, die erfolgt hauptsächlich transzellulär, also das geht wirklich durch die Zelle hindurch. Also die Dinge gehen über verschiedene Transportwege, da gibt es Shuttle-Systeme, ist relativ komplex, in die Darmschleimhautzelle rein und von dort dann in die Blutbahn. Und natürlich sollen gleichzeitig auch Sachen, die nichts verloren haben in der Blutbahn, abgeblockt werden und draußen bleiben. Die sollen dann mit dem Stuhl den Körper wieder verlassen. Man muss sich ja vorstellen, dass der Darm sowie die Haut eigentlich unsere Kontaktstelle zur Außenwelt ist und nicht alles hat etwas im Blutkreislauf verloren, sondern eben nur hauptsächlich die Nährstoffe zum Beispiel. Und interessant ist aber noch, dass die Darmschleimhautzellen nicht wie zum Beispiel Legosteine ineinander stecken ganz fest, sondern dass zwischen ihnen ein kleiner Abstand ist. Den nennt man im Fachjargon Tight Junctions. Und diese Tight Junctions sind sozusagen kleine Schleusen, wo auch Transport passieren kann. Normalerweise verschiedene Ionen, Natrium, Kalium, Chlorid, Wasser, sehr kleine ungeladene Moleküle wie Harnstoff können da direkt durch diese Tight Junctions und die sind aber auch eben so eine Art Türsteher. Die schauen halt, dass wirklich nur diese Moleküle, die was dort verloren haben, reinkommen und andere nicht. Ja, wie jetzt Türsteher in einem Club. Die schauen, dass die VIPs rein dürfen, also diese kleinen Ionen, das Wasser, der Harnstoff zum Beispiel, aber dass wiederum andere Dinge, die nicht in den Blutkreislauf rein sollen, draußen bleiben. Bei Leaky Gut ist es eben jetzt so, dass die Türsteher nicht nur die VIPs reinlassen, sondern alles Mögliche. Also die machen viel zu weit auf ihre Türen, schauen überhaupt nicht, wer da rein und rauskommt. Und dann kommt es natürlich zum Problem, denn dahinter sitzt die vierte Darmbarriere-Schicht, nämlich das darmassoziierte Immunsystem. Und diese Immunzellen, die erkennen dann alles, was durchkommt. Und wenn ständig irgendwelche Dinge reinkommen, die dort nichts verloren haben, dann kommt es natürlich zum High Alert und dann kommt es zu Entzündungsreaktionen, dann kommt es eventuell zu Symptomen überall im Körper. Das heißt, zusammengefasst, Leaky Gut betrifft die dritte Schicht, also die Darmschleimhautzellen. Und es bedeutet, dass der Abstand zwischen ihnen, also die Tight Junctions, weiter sind als normalerweise. Oder in dem Bild mit den Türstehern, das ich verwendet habe, dass einfach die Türsteher total schlampig sind, tratschen, einfach nicht schauen, wer da rein und raus geht. Wichtig ist jetzt, dass du dir gleich mal mitnimmst, wenn die ersten beiden Barriereschichten, also dein Darmzoo, dein Mikrobiom und deine Schleimschicht gut intakt sind, dann ist schon mal das Risiko für Leaky Gut wesentlich geringer. Weil dann kann es ja gar nicht sein, dass diese Dinge, die nicht rein sollen, überhaupt Kontakt bekommen zu den Darmschleimhautzellen. Und das ist auch gleichzeitig wieder ein wichtiger Hinweis für die Prophylaxe von Leaky Gut. Das heißt, kümmere dich gut um deinen Darmzoo. Das ist der Grund, warum ich auf das so viel Wert lege, warum ich ständig vom Darmzoofutter spreche, ständig von Stressbalance spreche und so weiter und so fort, weil es einfach wichtig ist, sich um diesen Darmzoo optimal zu kümmern, weil dann auch automatisch die Schleimschicht passt und deine Darmschleimhautzellen und auch die Tight Junctions gut und optimal vor Triggerfaktoren und Anführungszeichen geschützt sind. Wie kann es jetzt aber zu Leaky Gut kommen? Was verursacht dieses Leaky Gut, diese erhöhte intestinale Permeabilität, wie es schulmedizinisch heißt? Da gibt es mehrere Punkte, insgesamt 5, die ich dir aufzeigen möchte. Nummer 1 ist, ich habe ja schon vorher gesagt, Leaky Gut ist keine Diagnose, sondern ein Symptom, eine Begleiterscheinung und drum steckt da immer etwas anderes dahinter und das sehe ich auch in meiner Praxis immer wieder. Also Menschen, die zu mir kommen und eine Leaky Gut-Diagnose haben, ob das jetzt schulmedizinisch ist oder nicht, ist sei jetzt dahingestellt, aber die da ein Thema haben, die Hinweise auf ein Leaky Gut haben, die haben immer auch etwas anderes im Hintergrund. Zum Beispiel nicht behandelte Erkrankungen. Beispiele wären da akute Phasen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder mikroskopische Colitis. Das geht immer mit Leaky Gut einher. Genauso wie manche Autoimmunerkrankungen, gerade wenn sie noch nicht diagnostiziert sind oder gerade erst frisch diagnostiziert, Zöliakie, Typ 1 Diabetes, Hashimoto, da wissen wir, dass eben diese klassischen Leaky Gut Marker einfach ansteigen, erhöht sind, was wiederum einen Hinweis gibt, dass dieses Problem quasi vorliegt. Reizdarmsyndrom, auch bakterielle Fehlbesiedelung, hier vor allem die SIBO, die Dünndarmfehlbesiedelung, weil, wie schon gesagt, der Dünndarm nur eine Schleimschicht hat und wenn da lange Bakterien Halligalli machen, die dort nicht hingehören, dann kommt es relativ rasch dann auch zum Leaky Gut. Und auch Lebensmittelunverträglichkeiten können so ein Problem, Leaky Gut-Problem auslösen. Also Fructose, Laktose, Sorbit, Histaminintoleranz. Ja, das wäre mal ein wichtiger Punkt, nicht behandelte Erkrankungen. Der zweite Punkt, und der betrifft leider viele Menschen, ohne dass sie es wissen, sind Medikamente. Wir wissen, dass circa ein Viertel aller Medikamente neben ihrer eigentlichen Wirkung als Nebenwirkung auch eine Veränderung, einen negativen Einfluss auf den Darm zu haben. Also teilweise auch direkt antibiotisch wirken. Und das müssen keine Antibiotika sein. Das ist ja klar, wenn man häufig Antibiotika bekommt, dann werden auch immer die guten Bakterien mit abgetötet und das führt dann zu einer Dysbiose. Das kann man wieder ausgleichen, da kann man wieder drauf schauen, das aufzubauen, aber das dauert oft Monate bis zu einem halben Jahr. Und abgesehen von Antibiotika sind auch Schmerzmittel, Ibuprofen zum Beispiel, Magenschutz, also Protonenpumpenhemmer, Hormonpräparate wie die Pille, Antidepressiva, das sind alles Beispiele für Medikamente, die sich negativ auf den Darm so auswirken, vor allem wenn sie langfristig eingenommen werden, was bei den meisten der genannten Medikamente oft der Fall ist. Der dritte große Punkt sind Toxine. Und da meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Pestizide, Schwermetalle oder Schimmel, oder auch solche Dinge wie Mikroplastik, was jetzt in Studien zunehmend kritisch bezüglich Auswirkungen auf den Darm, aufs Mikrobiom, also den Darm, zu diskutiert wird. Aber auch so banale Sachen wie Nikotin und vor allem der Alkohol. Alkohol ist für unseren Körper ein Giftstoff und wenn man viel und regelmäßig Alkohol trinkt, dann kann das einfach den Darm oder die Darmschleimhaut, die Darmbarriere schädigen und Leaky Gut begünstigen. Ein vierter Punkt, der extrem viele Menschen betrifft und der auch so immer unter den Tisch gekehrt wird, ist Stress, chronischer Stress vor allem. Stress triggert das Cortisol-Releasing-Hormon und das Cortisol wird dann ausgeschüttet aus der Nebennierenrinde und Cortisol, das senkt das sekretorische IgA, also einen wichtigen Schleimhautantikörper. Es hemmt die Schleimproduktion. Also wir haben ja bei der Darmbarriere die Schleimschicht, ja, die wird gehemmt. Und es öffnet auch die Tight Junctions. Also alleine durch Cortisol werden die Tight Junctions weiter geöffnet als normalerweise. Und bei chronischem Stress bleibt quasi diese Barriere, bleiben diese Tight Junctions dauerhaft durchlässig. Mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass du diesen Zusammenhang verstehst, denn ich sehe es in meiner Praxis mit meinen Patienten und Patientinnen immer wieder, dass das einfach ein riesengroßes Thema ist, wo ganz viele einfach nie hingeschaut haben oder wissen, dass das ein Thema ist, aber nicht wissen, was sie da tun sollen. Und das ist auch der Grund, warum meine Patienten und Patientinnen alle immer, wenn sie bei mir im Ernährungscoaching sind, Zugang zu meinem De-Stress-Programm bekommen, damit sie sich parallel zu unseren Ernährungstherapieeinheiten, wo wir uns um die Ernährung, ums Essen und Trinken und um all diese Dinge kümmern, auch eine funktionierende Stressbalance aufbauen können. Meine Patienten und Patientinnen lernen da von mir alles, was sie zu diesem Thema wissen müssen, also die ganzen Hintergründe und Zusammenhänge, aber sie bekommen auch ganz konkrete De-Stress-Impulse an die Hand. Aktuell sind es 24, ich aktualisiere das laufend und es werden immer mehr, wo sich jede ihre eigene Routine zusammenstellen kann. Und das sind keine Sachen, die Stunden dauern, sondern das sind wirklich kurze Impulse, wo man 5 oder 10 Minuten maximalst braucht und das so super in den Alltag integrieren kann. Also Stress, ein riesengroßes Thema. Und ich bin da übrigens nicht alleine. Alle Experten und Expertinnen, ÄrztInnen, Heilpraktikerinnen, Ernährungsfachkräfte, alle, die sich ganzheitlich mit dem Thema Darm, Darmgesundheit, Darmbeschwerden auseinandersetzen. Wir sind uns da wirklich allesamt einig, dass um die Stressbalance kein Weg herumführt, wenn man seine Bauchbeschwerden dauerhaft lösen möchte. Der fünfte und letzte Punkt ist die Ernährung. Und da ist es eigentlich weniger, als du dir wahrscheinlich erwarten würdest. Ein ganz großer Punkt, den habe ich schon erwähnt, Alkohol führt zu einer direkten Schleimhautschädigung, ist ein Toxin, ein Giftstoff. Der andere Punkt ist Emulgatoren und Zusatzstoffe. Die können die Schleimschicht angreifen und auch negativ auf den Darm zu wirken. Da gibt es auch mittlerweile genug Studien, die das bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen belegen, dass gewisse Zusatzstoffe einen akuten Schub triggern können. Das heißt, das ist in meiner Ernährungstherapie immer integriert, dass ich da mit den Patienten und Patientinnen durchschaue und sie schule, auf was sie da schauen sollen, was sie stattdessen verwenden können. Und da ist auch wieder so ein Thema, Gluten ist natürlich auch immer so ein Faktor, der genannt wird als Trigger für Leaky Gut zum Beispiel. Aber da muss ich wirklich einlenken und sagen, es ist wirklich nur dann, wenn man entweder Zöliakie hat oder das Zöliakie-Gen besitzt, das kann man testen im Blut, dann ist es so, dass das eben Zonulin freisetzen kann. Wir kommen dann noch dazu und sich dann diese Tight Junctions öffnen können. Aber viel wichtiger ist, wenn man jetzt auf Gluten frei umschwenkt, nur deswegen, dann muss man wirklich wissen, was man da dann nimmt und isst. Denn sonst hat man wieder diese ganzen Zusatzstoffe im Essen drinnen, weil gerade beim Brot und Gebäck muss man ja das Gluten dann irgendwie ersetzen. Und da muss man gut aufpassen, dass sich dann nicht die Katze in den Schwanz beißt und man eigentlich denkt, man macht was Gutes, aber andererseits hat man andere Trigger dann wieder im Essen mit dabei. Der größte Punkt bei der Ernährung ist, wenn sie sehr darmzofutterarm ist, also ballaststoffarm, weil dadurch eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht im Darmzoo erst wirklich entstehen kann. Also das wird dann wirklich angefacht. Es kommt zu weniger Schleimproduktion, weil zum Beispiel dann Akkermansia oder Fecalibacterium prausnitzii fehlen, weniger Butyratproduktion durch die guten Bakterien, Lactobacillen, Bifidobakterien zum Beispiel. Die Darmschleimhautzellen sind dann auch schlechter versorgt und, und. Also Darmzufutter ist key. Schau an dieser Stelle auch gerne nachher in den Shownotes nach. Da verlinke ich dir meinen Darmzufutter-Guide, den du dir gratis herunterladen kannst und wo du ganz viele Infos und Tipps diesbezüglich bekommst. Ja, wie kannst du jetzt, nachdem du weißt, was Leaky Gut auslösen kann, wie kannst du jetzt herausfinden, ob du Leaky Gut hast? Ganz wichtig, wir können Leaky Gut nicht direkt messen, sondern meistens, also wir können schon, aber es ist sehr kompliziert, denn das wäre nur mit einer sogenannten konfokalen Laserendomikroskopie möglich. Das ist die einzige Möglichkeit eines direkten Nachweises für Leaky Gut theoretisch. Ich sage deswegen theoretisch, denn es ist eine sehr, sehr komplizierte Untersuchung, die vor allem in Studien durchgeführt wird. Man braucht dazu nämlich ein besonderes Endoskop, also ein Spiegelungsgerät, das mit einem winzig kleinen Laser und einer speziellen Kamera ausgestattet ist. Und vor so einer Untersuchung bekommst du dann einen speziellen, ungefährlichen Farbstoff, der sich kurzzeitig in der Darmschleimhaut verteilt. Und der Laser, der leuchtet dann gezielt in die Schleimhaut hinein. Und durch die Reaktion mit diesem Farbstoff entstehen dann Live-Bilder der Darmschleimhaut, aber in mikroskopischer Auflösung. Also es ist echt faszinierend. Und es wird dann während dieser Endoskopie, also es ist eine Magenspiegelung, wird dann zum Beispiel Weizen aufgebracht auf die Schleimhaut oder Soja oder Erdnuss oder so. Und dann wird geschaut, was passiert. Und im Normalfall sieht man nichts. Wenn aber ein Leaky Gut besteht, dann sieht man, dass plötzlich die Tight Junctions aufgehen. Und das ist der einzige direkte Nachweis von Leaky Gut. Was meistens gemacht wird oder immer eigentlich, also bei den PatientInnen, die bei mir in der Ordination sind, ist, dass eine Stuhluntersuchung gemacht wird und da werden dann verschiedene Marker bestimmt, meistens im Rahmen einer Mikrobiomanalyse, also wo man auch die Bakterien zum Beispiel anschaut, wird dann Zonulin bestimmt oder Alpha-1-Antitrypsin, sekretorisches IgA, Calprotectin, manchmal auch IFAB, also das Intestinal Fatty Acid Binding Protein, und alle diese Marker sind indirekte Hinweise auf Leaky Gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist deswegen auch wichtig, dass du da nicht alleine im stillen Kämmerlein sitzt, deine Stuhlprobe irgendwo hinschickst, deinen Mikrobiombefund dann analysierst und sagst, oh, ich habe jetzt Leaky Gut und jetzt google ich, was ich da mache und dann lasse ich dies und das und jenes weg und hin und her, sondern dass du da wirklich mit einem Arzt, einer Ärztin, Heilpraktiker, Heilpraktikerin zusammenarbeitest, die das am Schirm hat, die sich da auskennt diesbezüglich und die vor allem auch zum Beispiel deine Grunderkrankung therapiert. Denn wie ich schon mehrmals gesagt habe, Leaky Gut ist ja keine Diagnose, keine Erkrankung, sondern ein, unter Anführungszeichen, Symptom. Und du musst quasi die Ursache an der Wurzel packen und dann bessert sich auch das Leaky Gut. Ja, das ist ganz wichtig. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen wegen diesen einzelnen Markern, die ich da vorher genannt habe. Zonulin ist sicher der bekannteste, weil das wirklich ein Eiweiß ist, das diese Tight Junctions, also die Türsteher zwischen den Schleimhautzellen, moduliert, mit denen agiert, ja, sozusagen mit denen tratscht und dann können plötzlich irgendwelche Stoffe rein, die nichts verloren haben drinnen, ja. Also wir wissen, wenn viel Zonulin da ist, das kann man im Darm, also im Stuhl oder im Blut messen, dann wissen wir, aha, da wird viel geplaudert und da sind die Türsteher nicht wirklich wachsam und lassen alles Mögliche durch. Aber es ist auch so, dass dieses Zonulin, da gibt es auch viele Diskussionen rundherum in der Fachwelt, weil die Testschwankung sehr groß ist, zwischen 20-40%. Das heißt, oftmals, wenn da jetzt 60 als Grenzwert steht, ab dann ist es erhöht, dann ist, wenn du jetzt 63 hast, das noch kein Drama, weil wenn du morgen messen würdest, dann würde durch die Testschwankung alleine, es könnte sein, dass es viel niedriger ist. Also sprich, lange Rede, kurzer Sinn, bitte doktere nicht alleine an einer etwaigen Leaky Gut Geschichte, Problematik herum, sondern wende dich da unbedingt an Experten und Expertinnen. Ich möchte dir jetzt noch mitgeben, was du denn tun kannst bei Leaky Gut. Und das sind grundsätzlich drei wichtige Punkte. Und es ist nicht, irgendwelche Supplemente einzunehmen. Natürlich gibt es Supplemente, die super sind, um die Darmschleimhaut wieder aufzubauen. L-Glutamin, Omega-3, Kurkumin, Myrrhe, eventuell Kolostrum. Das sind alles Dinge, die ihre Berechtigung haben, aber das löst nicht das ganze Problem. Ja? Du musst Nummer eins einmal das Grundproblem behandeln. Das heißt, die Grunderkrankungen behandeln. Also chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Zöliakie, Hashimoto, Reizdarm, bakterielle Fehlbesiedelungen, SIBO, IMO, Schwefelwasserstoff-SIBO, Lebensmittelunverträglichkeiten, Fructose, Laktose, Sorbit, Histamin, eventuell ein Mastzellaktivierungssyndrom. Also da dir wirklich gute Unterstützung suchen, denn das ist wirklich ein Schlüssel, weil das Leaky Gut ja meistens aus diesem Grundproblem resultiert. Der zweite Punkt heißt Reize reduzieren. Das heißt Medikamente checken, schauen, ob du da was austauschen, absetzen kannst, ob du Dinge wirklich einnehmen musst. Stichwort auch Antibiotika. Muss man wirklich ein Antibiotikum nehmen oder geht es auch ohne eventuell? Ja, wenn es sein muss, natürlich. Ja. Und dann aber da auch gleich mit Probiotikum arbeiten. Da gibt es auch eine Bauchdetektivgeschichte von mir, die ich dir gerne in den Shownotes verlinke, was du, wie du da deinen Darm wieder gut aufbauen kannst oder was du machen kannst während deiner Antibiotikatherapie. Dann natürlich auch sämtliche Reize rund ums Essen und Trinken reduzieren. Das heißt, wir haben eh schon geredet, Alkohol, natürlich auch Pestizide und solche Dinge, also Bio-Lebensmittel, dann auch Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Stabilisatoren, da wirklich schauen, dass das möglichst frei von diesen Dingen ist. Und da bitte nimm dir da jemanden an die Hand, eine Ernährungsfachkraft, die dich da unterstützt. Denn allein ist das oft sehr herausfordernd, gerade wenn man nicht viel kochen möchte, kann, keine Zeit hat, unterwegs ist. Wir Ernährungsfachkräfte sind wirklich spezialisiert darauf, dich da zu unterstützen und zu schauen, wie du da gut zu einem darmgesunden Essen kommen kannst. Ja, das ist mal ganz wichtig. Natürlich auch, wenn du Unverträglichkeiten hast, habe ich eh vorher auch schon erwähnt beim Grundproblem, Also da dich auch unterstützen lassen, wenn du Lebensmittelunverträglichkeiten hast oder vielleicht auch Allergien. Das ist zwar viel seltener, Lebensmittelallergien im Erwachsenenalter vor allem, aber trotzdem werd aktiv und lass dich da unterstützen, therapier das. Und der dritte und wichtigste Punkt neben dem Stressmanagement ja ist, den Darm so gut aufbauen und verbessern. Da kann man einerseits mit Probiotikern arbeiten, mit gezielten Produkten, nicht da irgendwas im Internet wild herumbestellen. Da würde ich eben auch unbedingt mit einer Fachkraft arbeiten, die sich da auskennt. Dann auch zusätzlich Darm zu Futter einbauen. Also alleine nur Probiotika einzunehmen nützt dir gar nichts, wenn du sie nicht auch gut fütterst. Dann bleiben die neuen Darmzutierchen nicht. Also das heißt, wirklich schauen und da Step by Step. Also wenn du es kühl hast, du verträgst das schlecht, dann auch hier ist die Begleitung von einer spezialisierten Ernährungsfachkraft Gold wert, denn es gibt die Möglichkeit, Akazienfasern zu nehmen, teilhydrolysiertes Guarkernmehl. Man kann mit resistenter Stärke arbeiten und das müssen keine Supplemente sein, sondern wir Ernährungsfachkräfte wissen, wo das natürlich vorkommt. Und da hast du dann auch gleich zum Beispiel den Benefit, dass du auch dann verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole drinnen hast im natürlichen Essen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Fäkalibakterium Prausnitzii Polyphenole liebt. Ja, das kann man da super anfüttern. Ja, und das ist wieder dieses eine Bakterium, das sich sehr gut um die Schleimschicht kümmert. Ja. Dann natürlich Oligosaccharide, Galacto- und Fructooligosaccharide, Flohsamenschalen, Beta-Glucane, Stichwort Haferflocken. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und dein Ziel sollte sein, mindestens 30 unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel pro Woche zu essen und möglichst wenig Zusatzstoffe und kein Alkohol. Ja, das ist so kurz zusammengefasst die Verbesserung vom Darm so. Und auch hier, man kann natürlich auch, man muss zum Beispiel, weil ich vorher gesagt habe, Probiotika einnehmen. Es gibt natürlich auch ganz viele natürliche probiotische Lebensmittel, die man einsetzen kann, angefangen von Joghurt, Sauermilch, Buttermilch, Kefir, fermentierte Lebensmittel. Und oft sind es die kleinen Mengen, mit denen man anfangen kann. Also wenn du da dich nicht sicher fühlst, such dir Begleitung, melde dich. Ja. Oder auch, ich habe auch ein Programm extra kreiert, ein Tutorial, das heißt Darmaufbau leicht gemacht. Das kannst du dir auch sehr gerne holen. Ich verlinke es dir unten in den Shownotes. Denn da habe ich wirklich alles super kompakt und verständlich aufbereitet mit vielen Tipps und Tricks und Infos. Mein De-Stress-Programm ist auch mit dabei. Also es ist eine super Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen, die dann auch noch günstig ist. Weil natürlich, wenn du mit einer spezialisierten Ernährungsfachkraft zusammenarbeitest, dann ist das vor allem in Österreich, wo ja die Ernährungstherapie nicht von den Krankenkassen bezuschusst wird, eine Kostenfrage und drum gibt es eben dieses Tutorial Darmaufbau leicht gemacht, weil du das dann wirklich zu einem erschwinglichen Betrag bekommst. Wichtig ist mir einfach nur, du musst das alles nicht alleine schaffen. Es ist oft sehr überfordernd. Ich sehe das bei meinen Patienten und Patientinnen immer wieder, was die teilweise schon alles im Alleingang probiert haben, wie lange die herumgedoktert haben, unter Anführungszeichen, recherchiert haben, ausprobiert, Trial and Error, es ist unglaublich. Und wie viel Geld sie dann zum Beispiel auch für Supplemente und Dinge ausgegeben haben, Tests teilweise auch, die eigentlich nichts gebracht haben. Ja, und weshalb sie dann wirklich eben im Endeffekt bei mir im Zoom, meinem Zoom-Raum oder in meiner Ordination in Wien sitzen. Also Fazit aus dieser Bauchdetektivgeschichte: Leaky Gut, das klingt schlimm, ist aber nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Es ist vor allem reversibel, also man kann es rückgängig machen. Das braucht manchmal etwas Geduld und vor allem System. Und das musst du nicht alleine schaffen. Also nimm dir da jemanden an die Hand, der dich da dabei unterstützt. Und ein wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben wollte, ist, du kannst selbst extrem viel tun. Und das bedeutet nicht nur, Probiotika und irgendwelche Supplements einzunehmen, sondern ganz im Gegenteil, du kannst mit einem darmgesunden Essen und Trinken, mit einem darmgesunden Essverhalten, einer funktionierenden Stressbalance so viel machen, um deine Darmbarriere wieder optimal aufzubauen. Wenn du nicht weiterkommst, dann such dir, wie gesagt, fachliche Unterstützung. Und ja, falls noch Fragen offen sind, melde dich gerne bei mir. Ich kann natürlich in meinen Bauchdetektivgeschichten, also ich könnte noch Stunden weiterreden. Und ja, Stichwort Stunden weiterreden. Falls du eine Ernährungsfachkraft bist, die hier zuhört, auf vielfachen Wunsch wird es im Herbst, im September, genauer gesagt am 23. September 2025, ein Praxiswebinar zum Thema Leaky Gut von mir geben. Alle Infos findest du unten in den Shownotes verlinkt und du kannst dir jetzt auch schon gerne dein Ticket zum Vorverkaufspreis sichern. Ja, und falls diese Bauchdetektivgeschichte super interessant für dich war, du viel gelernt hast, hier viel mitnehmen konntest, dann abonniere bitte meine Bauchdetektivgeschichten auf deiner Lieblingspodcast-Plattform und leite die Bauchdetektivgeschichte auch gerne an Freunde, Bekannte, Verwandte oder Betroffene weiter. Und hinterlass mir auch eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Denn damit unterstützt du meine kostenlose Arbeit und ermöglichst auch, dass meine Bauchdetektivgeschichten in den Suchmaschinen viel besser angezeigt werden und so natürlich Menschen, Betroffene, die fachlich fundierte, leicht verständliche Infos zum Thema Bauchbeschwerden suchen, auch fündig werden. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.